Merci viel, viel mal euch beiden für das wunderschöne Lied, wo uns eigentlich auch schon ein bisschen mit reinnimmt in den Text, den wir heute miteinander anschauen in der Predigt. Wieder ein Text aus dem Philipperbrief. Und der Text, den wir heute anschauen, der ist nochmal ganz, ganz persönlich. Der Paulus öffnet hier nochmal ganz stark sein Herz und zeigt ein bisschen, was ihm wichtig ist. Ist vielleicht ein von den persönlichsten Abschnitten, wo wir im Philipperbrief überhaupt lesen. Und bevor wir den Text lesen, möchte ich euch einfach gerne nochmal mit Ihnen und darauf aufmerksam machen, wer der Paulus eigentlich war, der da schreibt, wo wir jetzt gerade lesen. Ein gesetzestreuer Jude, wo so aufgewachsen und so prägt worden ist, dass die eigene Gerechtigkeit das allerwichtigste ist. Dass es nichts Wichtigeres gibt, als dass man vor Gott gut und gerecht dasteht und alles dafür einsetzt, dass das möglich ist. Einer, der aus dieser Motivation heraus einen grossen Teil, wenn nicht sogar das ganze Alte Testament auswendig kann. Einer, der sagt, wenn nur ein einziges von diesen 614 Geboten übertreten wird, dann ist es schon nicht gut. Einer, der am Sabbat die Schritte, die er macht, zählt, zum ja nicht das Ruhegebot Gottes übertreten. Einer, der von allem, sogar von den Gewürzen, den zehnten Teil Gott abgibt. Und einer, der sagt, der absolute, hundertprozentige Gehorsam gegenüber dem Gott und das konstante Bemühen, das richtig zu machen vor ihm, das ist das Allerwichtigste. Und der Mann schreibt Folgendes in unserem Text in Philipper 3, Kapitel 3, 1 bis 16. Übrigens, schreibt er, meine Brüder, freut euch im Herrn. Euch öfter dasselbe zu schreiben, ist mir nicht verdrießlich, für euch aber bedeutet es, dass ihr fest werdet. Seht auf die Hunde, auf die bösen Arbeiter, seht auf die Zerschneidung, denn wir sind die Beschneidung, die ihr im Geist Gottes dienen und uns in Christus Jesus rühmen und nicht auf Fleisch vertrauen. Obwohl auch ich Vertrauen auf Fleisch haben könnte. Ja, wenn irgendein anderer meint, auf Fleisch vertrauen zu können, ich noch viel mehr. Ich wurde beschnitten am achten Tag vom Geschlecht Israel, vom Stamm Benjamin, Hebräer von Hebräer. Dem Gesetz nach ein Pharisäer, dem Eifer nach ein Verfolger der Gemeinde, der Gerechtigkeit nach, die im Gesetz ist, untadelig geworden. Aber was auch immer mir Gewinn war, das habe ich um Christi willen für Verlust geachtet. Ja wirklich, ich achte auch alles für Verlust, um der unübertrefflichen Größe der Erkenntnis Christi Jesu meines Herrn willen. Um dessen willen ich alles eingebüßt habe und es nun für Dreck halte, damit ich Christus gewinne und in ihm erfunden werde. Indem ich nicht meine eigene Gerechtigkeit habe, die aus dem Gesetz ist, sondern die durch den Glauben an Christus, die Gerechtigkeit aus Gott aufgrund des Glaubens. Denn ich will ihn und die Kraft seiner Auferstehung und die Gemeinschaft seiner Leiden erkennen, indem ich seinem Tod gleichgestaltet werde, ob ich irgendwie hingelangen möge zur Herausauferstehung aus den Toten. Nicht, dass ich es schon ergriffen habe oder schon vollendet wäre. Ich jage ihm aber nach, ob ich es ergreifen möge, weil ich von Christus Jesus ergriffen bin. Brüder, ich denke von mir selbst nicht, es ergriffen zu haben. Eins aber tue ich. Ich vergesse, was hinter mir liegt und strecke mich aus nach dem, was vorn ist und jage auf das Ziel zu, hin zum Kampfpreis der Berufung Gottes nach oben in Christus Jesus. So viele nun vollkommen sind, lasst uns darauf bedacht sein, und wenn ihr in irgendetwas anders denkt, so wird euch Gott auch dies offenbaren. Doch, wozu wir gelangt sind, zu dem lasst uns auch halten. Ich glaube, ihr habt etwas gespürt in dem Text von der alten eigenen Gerechtigkeit, die Paulus so stark gesucht hat in seinem vorhergehenden Leben, bevor er Jesus kennengelernt hat. und sind sehr eindrückliche Worte, die er da bringt. Und es sind drei Fragen, die der Paulus in dem Abschnitt stellt und auch beantwortet. Und alle drei haben letztlich mit der Gnade zu tun. Mit dem unverdienten Beschenktwerden, das der Adi vorher in dem Beispiel gebracht hat vom Adventskalender. Ist übrigens super, hast du das heute Morgen erzählt. Für alle Frauen, die da sind. Habe ich gefunden. Das ist so gut. Sie nehmen nicht nur Kinder, die gerne Adventskalender haben. Wir Männer hätten da gerne mal einen. Gut. Also, der Paulus stellt drei Fragen. Er stellt erstens die Frage, auf was ruht deine Gerechtigkeit? Er stellt zweitens die Frage, wonach strebst du? Nach was strebst du? Was ist dein Ziel? Und er stellt drittens die Frage, von wem bist du ergriffen? Und die drei Fragen sind immens wichtig, weil sie haben ganz fest mit unserer Identität zu tun. Von woher definiere ich mich? Sie haben ganz stark mit meinem Fokus zu tun. Auf wen schaue ich? Und sie haben ganz stark mit meiner Motivation zu tun. Was treibt mich eigentlich an? In meinem Leben oder in dem, was ich mache? Die erste Frage ist die Frage von unserer Identität. Die Frage von unserer Gerechtigkeit. Auf was beruht deine Gerechtigkeit? Das ist die erste Frage, die Paulus stellt. Die Gemeinde in Philippi, die ist akut bedroht worden durch eine spezielle Irrlehre. Man nennt die in der Theologie Judaismus. Wenn ihr ins Neue Testament hineinschaut, überhaupt wenn ihr in die Kirchengeschichte hineinschaut, werdet ihr merken, es gibt zwei grosse Ströme von Irrlehre, die die Gemeinde Jesu durch alle Zeiten bedroht hat. Das ist auf der einen Seite eine sehr starke, überzogene Geistlichkeit gewesen. Man würde vielleicht fast sagen, wo schon fast in eine Art christliche Esoterik hineinmündet, wo in die Gemeinde hinein wollte drängen, wo es sehr stark eigentlich um übersinnliche Erfahrungen geht. Und auf der anderen Seite eine sehr starke Gesetzlichkeit. Der Versuch, selber willen zu machen, aus eigener Kraft. In der Theologie nennt man dann noch dazu mal, sind das die zwei Ströme von der Gnosis, sogenannte Erkenntnis auf der einen Seite und der Judaismus auf der anderen Seite. Der erste Johannesbrief ist ein Brief, der sich sehr stark mit der gnostischen Seite, mit der esoterisch-christlichen Seite auseinandersetzt. Der Galaterbrief ist eine Antwort auf die ganze Frage rund um Gesetzlichkeit. Im Kolosserbrief scheint beides vorhanden sie in der Gemeinde, sodass im Kolosserbrief beides angesprochen wird. Und da jetzt im Philipperbrief ist es so, dass die Gemeinde bedroht wird. Von außen, wenn so judaistische, so gesetzliche Tendenzen in die Gemeinde hineinschwappen. Und der Paulus muss irgendwo Stellung beziehen. Und das macht er in diesem Abschnitt. Gegen die Judaisten wehrt er sich. Es ist gut möglich, dass gerade sie und Paulus im Gefängnisaufenthalt dazu verwendet haben, um auf ihre eigene Mühle zu arbeiten. Indem sie zum Beispiel den Philipper gesagt haben, schaut, wenn doch der Paulus wirklich ein Apostel wäre, wenn sein Evangelium wirklich wahr wäre, dann würde Gott doch nicht zulassen, dass der im Gefängnis hockt. Ein guter Gott macht doch das nicht. Also vergesst doch den Paulus, lasst doch den im Knast hocken, hört lieber auf uns. Wir wo ja auch sehr attraktiv daherkommen, sehr konsequent und sehr strikt und sehr klar und sehr einfach einteilt in Schwarz und Weiß, in richtig und falsch und so weiter. Hört auf uns. Die Botschaft von den Judaisten ist kurz gesagt, Jesus plus. Jesus plus Beschneidung. Jesus plus irgendwelche religiöse Taten. Jesus plus irgendetwas. Und wo immer Jesus plus predigt wird, geht es um Irrlehr. Immer. Darum fährt der Paulus so scharfes Geschütz auf in dem Text. Er nennt die Prediger in Vers 2 böse Hunde. Die rotten sich zusammen, kommen oftmals zu wild. Und die sind wie ein gefährliches Gesindel, so wie die wilden Hunde, die damals außerhalb der Stadt gelebt und Reisende gefährdet haben. Der Paulus nennt die Judaisten böse Arbeiter. Es geht ihnen nur darum, das eigene Konto möglichst voll zu machen. Hauptsache, ich kann mir wieder eine Kerbe in meinen Gürtel schnitzen, weil ich wieder eine mehr auf meiner Strichliste habe, die mir nachfolgt. Er braucht das Wort Zerschneidung. Das ist eine verächtliche, eine schimpfhafte Bezeichnung für die jüdische Beschneidung, wo ja das Bundeszeichen Gottes mit seinem Volk darstellt und wo die Judaisten derart stolz gewesen sind drauf. Und der Paulus stellt den bösen Arbeiter drei Begriffe gegenüber, die uns kennzeichnen. Uns als Christen. Er sagt nämlich im Vers 3, wir sind die Beschneidung. Wir sind das wahre Volk Gottes, wo a. Gott im Geist dient, innerlich, von Herzen her und nicht einfach durch das Halten von irgendwelchen Gesetzen. Wo sich b. in Christus rühmt, demütig, von der Gnade her und nicht von der eigenen Leistung. Und wo c. eben nicht auf Fleisch vertraut, auf das, was man selber machen könnte, sondern auf Christus, auf Golgatha. Und wenn es jemand gegeben hat, der sich auf Herkunft oder Leistung hätte berufen können, dann wäre es der Paulus gewesen. Das macht er klar in diesen Versen. Vor allem, wenn er über Geburt und Herkunft und Erziehung nachdenkt, dann sagt er, alles, was ich bin und alles, was mich ausmacht, das ist eigentlich prädestiniert dazu, dass ich vor euch stehen und mich rühmen und sagen könnte, schaut mich an. Ich bin ihn jetzt. Die von euch, die DRS 3 hören, immer am Samstagnachmittag kommt Eiger Mönch und nicht Eiger Mönch und Jungfrau, nein. Eiger Mönch und nochmal etwas. Uri Schweiz. Uri Schweiz und Untergang, genau. Nicht Eiger Mönch und Jungfrau. Entschuldigung, hast du so lange nicht mehr gehört, genau. Uri Schweiz und Untergang. Und dann immer der, der gewinnt am Schluss. Da kommt ein Jingle und dann sagt die Radiosprecherin, das ist ihn jetzt. Das sieben sich, kommt der Name. Und der Paulus steht vor den Leuten an und sagt, schaut, wenn irgendeiner sagen könnte von sich selber, ich bin ihn jetzt, der sieben sich, dann wäre es ich. Weil ich habe alles, was dazu braucht. Jüdische Herkunft, jüdische Erziehung. Und er sagt, der Gerechtigkeit nach, wo im Gesetz ist, untadelig geworden. Untadelig geworden. Und schaut, da braucht viel. Bis jemand das sagen kann. Auch ein Paulus. Aber er sagt da frank und frei. Aber dann kommt er und sagt, aber all da halte ich heute für Dreck. Das Wort, das verwendet wird im Griechischen, Menge deutsche Bibelübersetzungen, übersetzt das auch noch tatsächlich so. Ich halte es für Kot. Es ist wirklich das Wort für Fäkalien, das der griechische Text verwendet. Das ist mir alles so viel wert, sagt der Paulus, wie nichts. Dreck, Abfall, ausgekehrt. Damit ich Christus gewinne und in ihm gefunden werde, indem ich nicht meine Gerechtigkeit habe, die aus dem Gesetz ist, sondern die durch den Glauben an Christus, die Gerechtigkeit aufgrund des Glaubens. Und jetzt schaut, die Frage ist doch, woher wir uns definieren. Woher wir unsere Gerechtigkeit holen. Und vielleicht sagst du jetzt, da ist gar keine Frage, da ist doch klar. Wir definieren uns doch von Jesus her. Ich wage mal zurückzufragen, ist das wirklich so? Ist das wirklich so? In der Theorie sicher. Wir wissen alle, was wir sagen müssen, wenn wir uns diese Frage stellen. Aber in der Praxis und vor allem in der Seelsorge, merke ich, dass es oftmals ganz anders aussieht, dass Christen sich von allem anderen her definieren, aber nicht von Jesus her. Sondern zum Beispiel über ihren Heiligungslevel, über ihren gut christlichen Lebensstil, über die Mitarbeit in der Gemeinde, über die Treue in der Nachfolge, über die stille Zeit oder über ihren nach aussen hin unfehlbaren Lebenswandel. Oder dann darüber, dass ihre Kinder alle treu den Weg mit Jesus gehen und in einer Gemeinde sind. Und. Oder dann umgekehrt, dass sie sich eben über ihren mangelhaften, über ihre fehlbare Treue zu Jesus definieren. Und tief betroffen sind und Angst haben und leiden unter sich selber. Wisst ihr, auf was all diese Sachen rauslaufen? Alle diese Sachen. laufen alle aufs Gleiche raus. Sie laufen alle auf Jesus plus raus. Jesus plus. Und das führt dazu, dass wir unsere Gerechtigkeit nicht mehr von dem abhängig machen, was Jesus für uns am Kreuz da hat, sondern von dem, was wir tun. Und das löst Unsicherheit aus. Das löst religiösen Stress aus. Gesetzlichkeit und letztlich auch Stolz, ein enormer Stolz. Und ihr erinnert euch, wie gerade der Philipperbrief das Thema Demut immer und immer wieder betont. Gesetzlichkeit löst eben nicht Demut aus, sondern Stolz. Weil dann kann ich vor der Gemeinde stehen und kann sagen, schaut führen, jetzt seht ihr ihn. Ihr wisst wer. Der sieben sich. Nein. Ihr Lieben, das funktioniert nicht. Gesetzlichkeit zerstört. Es ist zerstörerisch fürs Miteinander in der Gemeinde. Es ist zerstörerisch fürs Miteinander unter den verschiedenen Gemeinden. Und es zerstört jedes evangelistische Engagement, weil sie uns besser macht als die Menschen, die Jesus noch nicht kennen. Es macht uns besser. Und die Menschen, die Jesus noch nicht kennen, die spüren uns da sehr gut ab. Ob wir den Eindruck haben, wir sägen besser. Ich sage immer, wir sind überhaupt nicht besser als Menschen, die Jesus nicht kennen. Wir haben es viel besser. Wir haben es viel besser. Weil wir den kennen, der uns vergibt. Aber wir sind nicht besser. Die Sachen, die Paulus aufzählt, die sind in sich ja nicht schlecht. Also niemand würde behaupten, es ist falsch, sich ans Gesetz zu halten. Es ist falsch, treu den Weg mit Gott zu gehen oder so. Ich wäre der Letzte, der das behaupten würde. Aber wenn die Sachen Teil von deiner Identität werden, wenn die Teil sind von dem, auf was du deine Gerechtigkeit aufbaust, dann werden sie schlecht, weil sie am falschen Ort sind. Und ihr Lieben, auf was bauen wir denn unsere Gerechtigkeit auf? Auf was hat der Paulus seine Gerechtigkeit aufgebaut? Und die Antwort von Paulus ist, auf Jesus und Jesus allein. Auf Gnade und Gnade allein. Und das Wort allein, das ist das Schlüsselwort der Reformation. Und das dürfen wir nicht preisgeben. Sola gratia, allein die Gnade. Sola fide, allein der Glaube. Sola Biblia, allein die Schrift. Und solus Christus, alleine Christus. Und schaut, ich lasse über vieles mit mir diskutieren, wenn es um den Glauben geht. Aber nicht um diesen Punkt. Nicht um diesen Punkt. Weil das Grundpfeiler sind von unserer Überzeugung. Und wenn wir an einem von diesen Grundpfeilern etwas hinzufügen oder anfangen daran umrütteln, dann gerade zwangsläufig der ganze Bau in Schieflage. Und ich behaupte, das ist genau mit einer der Gründe, warum so manches schief liegt. In der kirchlichen Landschaft in der Schweiz und auch in der evangelikal-freikirchlichen Landschaft in der Schweiz. Weil wir an vielen Orten sich von der Gnade verabschiedet hat und stattdessen Rechtgläubigkeit und Rechtschaffenheit hinzugefügt hat. Und ihr Lieben, da will ich von dem Text her einmal festhalten. Es ist nicht deine eigene Gerechtigkeit, die dich gerecht macht vor Gott. Es ist auch nicht Jesus plus irgendetwas. Es ist Jesus allein, der uns gerecht macht vor Gott. Was wollen wir zu bringen haben, wenn wir mal in der Ewigkeit vor Gott stehen und er uns fragt, wieso hast du den Eindruck, ich sollte dich in mein Reich hineinlassen? Was wollen wir denn sagen? Das Einzige, was wir sagen können, ist, weil Christus für uns gezahlt hat. Jede andere Antwort ist falsch. Weil er sein Leben für mich gegeben hat. Nur drum, nur drum. Weil er gesagt hat, es ist vollbracht. Und dem muss ich nicht meinen, muss ich noch etwas hinzufügen. Aus was kommt deine Gerechtigkeit? Sie kommt aus Glauben an Christus allein, sagt Paulus. Und von dem her definiert er sich. Darum sagt er zweitens, nach wann er strebt, was sein Streben ist. Und das ist die zweite Frage, die er stellt. Nach was streben wir? Nachdem der Paulus beschreibt, wo seine Identität liegt, beschreibt er seine Ziel. Der Paulus sagt, ich möchte ihn, Christus, und die Kraft seiner Auferstehung und die Gemeinschaft seiner Leiden erkennen, indem ich seinem Tod gleichgestaltet werde. Ob ich irgendwo hingelangen möge, zur Herausauferstehung aus den Toten. Nicht, dass ich es schon ergriffen habe oder schon vollendet bin, ich jage ihm aber nach, ob ich es ergreifen möge. Liebe Brüder, ich denke von mir selbst nicht, dass ich es ergriffen habe. Eins aber tue ich. Ich vergesse, was hinter mir liegt. Und ich strecke mich aus nach dem, was vorn ist. Und jage auf das Ziel zu, hin zum Kampfpreis der Berufung Gottes nach oben in Christus Jesus. Was ist denn Paulus' Ziel gewesen? Immer wieder müssen wir die Frage beantworten, indem er sagt, ein, der in Knast ist, hat eigentlich nur ein Ziel. Hauptsache, ich komme frei. Hauptsache, ich komme wieder raus. Aber nicht so wie Paulus. Der Paulus hat ganz andere Ziele. Sein Ziel ist, ich will Jesus besser kennenlernen. Ich will noch intimer, noch näher in der Gemeinschaft mit ihm leben. Ich will ihn erkennen, sagt er. Im Leiden, wo er für Jesus und sich auf sich genommen hat und wo er als Teil von seinem Dienst angenommen hat, da wird er noch stärker Gemeinschaft mit seinem Erlöser erleben, der für ihn gelitten hat, der für ihn gezahlt hat. Und schaut, das ist der grosse Unterschied zwischen Jesus und Jesus plus. Das ist der grosse Unterschied zwischen Evangelium und Gesetzlichkeit. Der Warren Wiersbe ist ein amerikanischer Theologe. Er hat gesagt, alles, was der Paulus früher noch hatte, da war eine Liste mit Gesetz. Aber was er jetzt hat, da ist ein Freund, ein Kamerad, ein Erlöser, der mit ihm unterwegs ist und nicht von seiner Seite weicht. Und wo ihm mit der gleichen Kraft beisteht, mit der er selber aus den Toten auferweckt worden ist. Weil der Paulus sagt im Epheserbrief im 1. Kapitel, die gleiche Kraft, wo Christus aus den Toten auferweckt hat, die wirkt jetzt in uns, den Glaubenden. Die Kraft, der Jesus, der Freund, der Kamerad, noch besser kennenzulernen, gerade in der Situation, wo er jetzt drin ist, da war Paulus sein Ziel für die Gegenwart. Aber der Paulus strebt nicht nur danach, da und jetzt Jesus noch besser kennenlernen zu können, sondern er sieht den Siegespreis vor sich. Er sieht den Preis vor sich. Das Bild, das der Paulus vom christlichen Leben bringt, ist das von einem Athlet, wo alles gibt. Und zwar nicht einfach zum durch die Ziellinie rennen, sondern ein Athlet gibt alles zum Siegreich durch die Ziellinie rennen. Bibelausleger sind sich nicht so sicher, welche Sportarten der Paulus jetzt hier vor Augen hatte, wo er den Abschnitt geschrieben hat. Ob es jetzt um einen Wettlauf geht, um das Bild vom Marathonläufer, der lang unterwegs ist, ob es das ist, oder ob sich der Paulus da aufs Wagenrennen bezieht, aufs römische Wagenrennen. Ich persönlich gehe eigentlich in die Richtung vom Wagenrennen, weil die griechischen Wege, die man an den Olympischen Spielen damals verwendet hat, das ist ja nicht mehr gewesen als einfach zwei Rädchen und eine Plattform dazwischen. Ihr kennt das aus all diesen alten Filmen, die kommen ja jetzt dann auch wieder wahrscheinlich im Fernsehen, Ben Hur und das kennt ihr, oder? Die römisch-griechischen Wege, die kennt ihr. Man hat die ja so leicht wie möglich gebaut, aber da hat man natürlich noch keine Carbonfasern gehabt und alles, was man heute im Formel-1-Sport braucht, um die Wege möglichst leicht zu machen. Also hat man natürlich einfach an den Aussparungen gespart, möglichst wenig Material. Und im Prinzip war das nur eine Plattform mit zwei Rädchen und vorne hast du dein Gespann gehabt. Und was der Athlet hat müssen machen, der hat wenig gehabt, wo er sich können daran festheben auf der Seite. Der hat wirklich müssen einen festen Stand haben und hat eigentlich nur können mit seinem Körper ausbalancieren, was da passiert und was da an Schlägen abgeht. Und vor allem hat er sich stark müssen vorlehnen, hat sich nach vorne müssen lehnen, damit er die Rosse unter Kontrolle kriegt. Und das ist genau das Bild, das der Paulus da bringt. Ich strecke mich aus. Das Wort Epektinomai, wo der Paulus da braucht, in Philippa 3, Vers 13, das bedeutet wörtlich übersetzt, denke ich, ich strecke mich aus wie in einem Wagenrennen. Ich lehne mich nach vorn. Ich gebe alles. Manche moderne Bibelübertragungen übersetzen da so, als ob es ein Paulus sein Ziel wäre, eines Tages im Himmel anzukommen. lass mich euch da sagen, das ist nicht das, was der Text lehrt. Das ist auch nicht das, was die Bibel lehrt. Erstens wird es im griechischen Text nicht wirklich gerecht. Und zweitens wäre dann die Erlösung nicht mehr ausgenäht. Wenn ich alles daran gebe, dass ich auf dem Wagen stand und mich nach vorne lege, damit ich dann mal ankomme, das ist nicht Gnade. Paulus geht um etwas anderes. Und Paulus geht um die Belohnung, wo im Himmel auf ihn wartet. Der Siegespreis, sagt er, wo in Christus auf mich wartet. Wenn ich treu das Rennen laufe, wo Gott individuell für mich geplant hat. Weil das Rennen, wo du laufst, ist nicht das gleiche Rennen, wo ich laufe. Die Herausforderungen, die du hast, sind andere als die Herausforderungen, die ich habe in meinem Leben. Und ich bin herausgefordert, meinem Rennen, meinen Herausforderungen treu zu bleiben. Und wenn ich da bin, dann darf ich wissen, auf mich wartet ein Preis. Ein Preis, ein Siegespreis. Darum braucht Paulus im Philipperbrief Kapitel 3, Vers 11 auch ganz ein spezielles Wort für die Auferstehung aus den Toten. Er schreibt ja da im Vers 11, ob ich irgendwie hingelangen möge zur Auferstehung aus den Toten. Es ist das Wort Exanastasis auf Griechisch. Das normale Wort für Auferstehung ist Anastasis. Das ist das griechische Wort für Auferstehung. Aber der Paulus redet von einer Ex-Anastasis. Eine Herausauferstehung aus den Toten. Die von euch, die die Elberfelder Übersetzung haben, das wird, glaube ich, sogar in den Fußnoten dort so auch angegeben. Eine Herausauferstehung, jawohl, ist sogar angegeben. Was der Paulus will, da ist nicht einfach eines Tages einmal im Himmel ankommen, sondern der Paulus will siegreich ankommen. Der Paulus will nicht einfach einmal auferstehen, sondern der Paulus will auferstehen und Christus in die Augen schauen können. Er will als einer ankommen, der siegreich ankommt, als einer, der sein Rennen treu und mit Ausdauer gelaufen ist, als einer, der dranbleiben ist, als einer, der Gott in die Augen schauen kann und der von seinem Herr gehört, dass er zu ihm sagt, recht so, du guter und treuer Knecht. Du bist über weniges treu gewesen. Über vieles werde ich dich jetzt setzen. Und ihr Lieben, das ist das, was ich auch will. Das ist mein Lebensziel. Dranbleiben, Jesus verherrlichen, mein Dienst treu und mit Freude tun. Dranbleiben. Sei es in meiner Arbeit, sei es in meinen Beziehungen, sei es in meiner Ehe, sei es mit meinen Kindern, sei es in der Gemeinde und. Manchmal sagen wir Christen, mein Ziel ist es, eines Tages bei Jesus im Himmel zu sein. Da höre ich ganz viel, dass Leute mir das sagen. Wisst ihr, das tönt schön, aber das kann kein Ziel sein. Das ist kein Ziel. Eines Tages im Himmel bei Jesus ankommen. Weil das passiert, ohne dass du etwas musst dafür tun musst. Das hat sich entschieden vor 2000 Jahren am Kreuz auf Golgatha. Für das hat er alles gegeben, dass du im Himmel ankommst. Das Ziel muss anders sein. Ich will im Himmel ankommen und will Jesus können sagen, Herr, ich habe gemacht, was ich konnte. Ich bin dir treu geblieben, wo es gegangen ist. Ich habe probiert, alles zu geben. Ich will nicht einfach im Himmel ankommen. Ich will siegreich im Himmel ankommen. Als einer, der ein Leben gelebt hat, das Bedeutung hat für die Ewigkeit, Bedeutung hat für den Jesus, der für mich gezahlt hat. Der Paulus sagt von sich, dass er sich sehr wohl bewusst ist, dass er noch nicht perfekt ist. Er ist noch lange nicht dort, wo er in seiner Nachfolge, in seiner Hingabe, in seiner Treue gern gewesen wäre. Er sagt ja auch, nicht, dass ich es schon ergriffen hätte. Und ich auch nicht. Ich übrigens auch nicht. Ich habe das noch nicht ergriffen. Aber ich möchte wie der Paulus immer wieder neu sagen, ich jage ihm aber nach, ob ich es auch ergreifen möge. Und ich möchte mich immer wieder neu dafür entscheiden. Und das ist eine Entscheidung, die man nicht einmal trifft im Leben. Das ist eine Entscheidung, die man immer wieder neu treffen muss. Ja, Herr, ich will. Ja, Herr, ich will. Ich bin dir treu. Ich will dir treu sein. Hilf mir dabei. Ja, Jesus, ich will dir nachfolgen. Hilf mir dabei. Manchmal muss man die von einer Minute auf die andere wieder neu treffen. Weil gerade wieder etwas passiert, wo man merkt, ui, lauf gerade wieder in eine ganz schlechte Richtung mit meinen Gedanken oder mit meinem Reden. Es gibt so vieles, wo uns, solange wir noch da unterwegs sind, immer wieder von dem Ziel will abbringen. Darum macht die Bibel immer und immer wieder Mut und sagt, gib nicht auf. Gib nicht auf. Lauf mit Ausdauer. Heb das Ziel vor Augen. Bleib dran. Ich weiss ja nicht, wo du gerade stehst, was du gerade erlebst oder wo die Herausforderung liegt, wo du damit konfrontiert bist. Aber eins weiss ich, es lohnt sich, Jesus treu zu bleiben. Nicht, weil wir wegen unserer Treue in den Himmel kämen. Es ist nicht unsere Treue, die uns in den Himmel bringt. Es ist Christus allein. Aber ich weiss, dass Gott Treue nie unbelohnt lässt. Auf uns wartet ein Preis. Auf uns wartet eine Siegeskrone. Auf uns wartet eine Siegeskrone. Und wenn Jesus sein Reich aufrichtet, dann möchte ich nicht einfach nur dabei sein. Da ist mir zu wenig. Dabei sein. Ich will einen Preis gewinnen. Ich will einen Preis gewinnen. Damit zur dritten und letzten Frage. Zur Frage nach unserer Motivation. Zur Frage, von wem bist du ergriffen? Von wem bist du ergriffen? Schaut, der Paulus sagt im Text, ich jage diesem Ziel nach, weil ich von Christus ergriffen bin. Der Vers, der Satz, der jemand hat mir gesagt in dieser Gottesdienstserie, sein Lieblingsvers kommt aus dem Philipperbrief. Christus ist mein Leben und Sterben ist mir Gewinn. Das ist für ganz viele Lieblingsvers, ganz ein wichtiger Vers aus dem Philipperbrief. Ich habe viel, viel Lieblingsvers. Ich habe euch in der letzten Predigt von meinen Lieblingsversen erzählt, aber da ist ein von denen. Weil ich von Christus ergriffen bin. Und darum, ihr Lieben, darum dürfen wir nie vergessen, wer wir ohne Christus gewesen sind und wer wir ohne Christus wären. Wer wir aus uns selber raus wären, wenn nicht Jesus in unserem Leben da wäre. Wir wären hoffnungslos verloren. Wir wären Sünder. Wir wären für immer von Gott getrennt. Wir könnten nichts daran ändern. Und dann ist der Moment gekommen, wo Jesus in dein Leben hineingekommen ist. Einfach so. Einfach so. Unverdient, ungesucht. Einfach so geschenkt ist er in dein Leben hineingekommen und hat dein Leben auf ein komplett neues Fundament gestellt. Hat dir einen Adventskalender gemacht mit lauter Geschenken. Und übrigens ist eigentlich blöd, dass vom 20. wo du selber gemacht hast, ich würde auch wegnehmen und lies dir die anderen eins dranhängen, weil Gnade ist nur Gnade, wenn es 100% Gnade ist. Weil sonst kannst du nämlich sagen, ist ein wunderschöner Adventskalender und ich bin daran mitbeteiligt gewesen. Ja, schau, so kommt mir das Jesus Plus vor. Ich erzähle auch immer im Real-Life-Kurs und auch sonst, ich weiß nicht, ob ich euch die Geschichte schon mal erzählt habe, ich bringe sie euch jetzt gleich. Stellt euch vor, der reichste Mann der Welt ist dein bester Freund und er lädt dich ein auf eine Weltreise. Und er sagt, ich lade dich ein, ich zahle alles. Ich zahle alles. Und du sagst, wirklich, du zahlst alles. Ja, ich zahle alles. Und du sagst, ja, und er nimmt dich mit auf eine Weltreise. Und du wohnst in dem teuersten Hotel, du isst das beste Essen, du trinkst den teuersten Champagner. Und nach 3 Jahren Weltreise kommen wir den Zürich Flughafen wieder an. Und ihr lauft so Stegeli oben runter, Gangway oben runter, und unten am Boden siehst du ein 50er liegen, ein 50-Rappen-Stück. Und du bückst dich und nimmst das 50-Rappen-Stück und gibst es deinem Freund. Und sagst zu einem, schau, du hast so viel für mich gegeben jetzt. Die 3 Jahre lang, du hast alles gezahlt, die Weltreise war so schön. Das Erlebnis von meinem Leben. Ich will mich gerne an den Kosten beteiligen. Und du gibst ihm den 50er. Die Geschichte ist noch nicht fertig. Jetzt kommt der Spurte. Hört, wenn er den 50er annimmt, dann kannst du sagen, er und ich, wir haben den Reis finanziert. Er und ich, wir haben den Reis finanziert. Und schaut, da ist Jesus Plus. Da ist Jesus Plus. Er auf Golgatha und ich, wir haben den Reis finanziert. Wir zwei. Wir haben es geschafft, dass ich jetzt im Himmel bin. Aber so funktioniert das nicht. Evangelium ist Evangelium. Gute Botschaft. Und Gnade ist Gnade, wenn es 100% Gnade ist. Und das hast du erlebt. Der Moment, wo Jesus in dein Leben hineingetreten ist, einfach so unverdient, ungesucht und geschenkt. Und der Moment hat doch dein Leben verändert. Und der Moment, wo Jesus in mein Leben hineingekommen ist, wo Gnade mein Leben verändert hat, den Moment möchte ich nie vergessen. Den darf ich nicht vergessen. Da packt mich auch immer wieder neu, dass ich erlöst sein darf, dass ich erwählt bin von Grundlegung der Welt. Und ich habe keine Ahnung, warum. Ich weiß nicht, warum. Aber Gott hat sich so entschieden, sagt sein Wort. Dass Gott zu mir sagt, du bist ein Geliebter, du bist ein Heiliger, du bist ein Erlöster. Ich schaue nicht mehr länger auf deine Schuld. Ich schaue nicht mehr länger auf dein Versagen. Ich entscheide mich dafür, auf Christus in dir zu schauen. Das bewegt mich. Und wenn immer ich an das denke, dann sehe ich unweigerlich Jesus, der am Kreuz sein Leben für mich gibt. Seine Seele tröpfchenweise aushaucht. Er, der nie einen Fehler gemacht hat, der nie gesündigt hat, der lässt sich geißeln, schlagen, verspotten, anspeuzen und am Schluss an ein Kreuz schlagen, wo er unvorstellbare Qualen und Gottverlassenheit erduldet für mich. Für mich. Für einen wie mich. Der Paulus sagt ja da, im Kapitel 2, der Christus, der in Gestalt Gottes war und das alles nicht in einen Raub festgehalten hat, sondern wo bereit war, sich selber zu nichts zu machen, Knechtsgestalt anzunehmen und den Tod auf sich genommen hat, ja, den Tod am Kreuz. Für mich. Für einen wie mich. Und ein wie dich. Und ihr Lieben, das dürfen wir nicht vergessen. Wir dürfen das nicht vergessen. Manchmal wird uns das so selbstverständlich, dass wir gerettet sind, dass wir Hoffnung haben, dass Jesus in uns lebt. Man geht jeden Sonntag in die Gemeinde, man hört jeden Sonntag eine Predigt. Wir leben mit Jesus im Alltag, manche von uns schon ganz lang. Und man gewöhnt sich so dran. Man gewöhnt sich so dran, oder? Aber genauso, wenn ich nach über 20 Jahren Ehe immer wieder darüber staunen will, dass meine Frau sich für mich entschieden hat. Dass meine Frau sich für mich entschieden hat, für einen wie mich. Genauso will ich darüber staunen, auch nach fast 30 Jahren gläubig sein, dass Jesus sich für einen wie mich entschieden hat. Christus hat sich für mich entschieden. Weißt du, das wäre ein Wunder. Und von dem bin ich ergriffen. Ich kann mich erinnern, in der FG Wilchingen haben wir einen alten Mann in der Gemeinde, den Emil Hedinger. Wir haben ihm nur Onkel Emil gesagt. Für alle in der Gemeinde war er der Onkel Emil. Und der Onkel Emil war schon lange im Altersheim. Der Altersheim konnte nicht mehr gut reden nach einem Schlaganfall. Aber er ist jeden Sonntag in die Predigt gekommen und ist unscheinbar und still auf dem letzten Bank ganz hinten links gesessen. Dort, wo der Alfred sitzt. Bei uns. Du wärst praktisch unser Emil, Alfred. Er ist immer dort hinten gesessen. Und er hat nie viel geredet. Er hat auch nicht mehr gut können reden. Aber immer, wenn wir abends mal gefeiert haben, war er der Erste, der aufgestanden ist. Und er hat laut gebetet und hat gesagt, Herr Jesus, ich kann dir nicht genug Danke sagen für das, was du für mich da hast. Ich kann dir nicht genug Danke sagen für das, was du für mich da hast. Und wenn man ihn gefragt hat, welches Lied er sich wünscht, dann war es immer das gleiche Lied, das er sich gewünscht hat. Immer. Das Lied «Ich blicke voll Beugung und Staunen hinein in das Meer seiner Gnade». Und lausche der Botschaft des Friedens, die er mir verkündigt hat. Und jetzt kommt die Botschaft. Sein Kreuz bedeckt meine Schuld. Sein Blut macht hell mich und rein. Mein Wille gehört meinem Gott. Ich traue auf Jesus allein. Und mit Tränen in den Augen hat das über 80-jährige Mannli das Lied gesungen. Weil er aus dem Staunen nicht rausgekommen ist. Über dem Staunen, dass Gott sich für ihn entschieden hat. Und ihr Lieben, das Staunen über Golgatha, das dürfen wir nicht verlernen. Ich jage dem Ziel nach, sagte Paulus, weil ich von Christus ergriffen bin. Und da schließt sich der Kreis. Hin zur ersten Frage, zur Frage nach unserer Identität. Wir schauen, nur wer sich von der Gnade her definiert, wird auch von Christus ergriffen sein. Wer sich hingegen vom Gesetz her definiert, von der eigenen Leistung, von seinem eigenen Heiligungslevel, der ist nicht von Christus ergriffen. Der ist von sich selber ergriffen. Von sich selber. Und der wird statt staunen über Golgatha, wird dran stehen und wird den Leuten sagen, ich bin ihn jetzt. Der Siebensieg. Wer sich von der Gnade her definiert, macht das nicht, sondern der wird demütig. Und der kann sagen, nichts habe ich, was nicht frei ich empfing. Durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin. Ich lade euch auf, lade euch ein und fordere euch auf, dass wir gemeinsam aufstehen und wir werden das Lied miteinander singen zum Schluss vom Gottesdienst. Ich blicke voll Beugung und Staunen. Und ich mache euch Mut, wenn wir das Lied singen. Das ist ein uraltes Lied, ein ganz altes Lied. Aber dass ihr vielleicht ganz neu auf den Text hört und auf den Text Acht gebt. Was da gesagt wird in dem Lied. Und was da eine Botschaft auch überkommt vom Kreuz her in unser Leben hinein. Lasst uns das miteinander singen.